Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. So, endlich Sommerferien. In allen Bundesländern werden die Schülerinnen und Schüler sagen und die Eltern sagen, die Kinder hängen die ganze Zeit nur am Handy oder vorm Monitor. Fake News und Co. und der Umgang damit. Wie kann Nachrichtenkompetenz vermittelt werden? Zu Hause und in der Schule. Das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Wenn man auf Kinder und Jugendliche schaut, dann neigt man ja häufig dazu, das eigene Erleben vor etlichen Jahren damit in Beziehung zu setzen. Und dann ist auch relativ schnell klar, dass man zu dem Befund kommt. Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler heute, die schauen viel, viel mehr auf kleine oder große Bildschirme. Und erst recht natürlich in den Ferien, in den Sommerferien. Aber dieser erhöhte Medienkonsum, der muss natürlich begleitet werden, muss eingeordnet werden. Einfach deshalb, weil natürlich der Umgang mit Medien ein wichtiges Thema ist. Aber auch, weil von der Ukraine-Krise bis zu Corona in den sozialen Netzwerken zum Beispiel massenhaft Falschnachrichten im Umlauf sind. Deshalb wollen wir heute über solche Fragen diskutieren, wie man möglicherweise gegensteuern kann, wie man einen guten Umgang finden kann mit Netzkommunikation, mit Social-Media-Kommunikation, mit Fake News und Co. und wie Aufklärung über diese Medien und der Erwerb von Medienkompetenz gut funktionieren kann. Welche Rolle spielen dabei die Schule und welche Rolle spielt das Elternhaus? Wie kann man das in den Ferien vorbereiten oder als Eltern gut begleiten? Alles das unsere Themen und wir diskutieren darüber gerne mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen. Ich freue mich, wenn Sie sich beteiligen mit Ihren Anregungen, mit Ihren Fragen, bin aber nicht alleine und begrüße ganz herzlich zwei Gäste, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema schon länger im Blick haben. Das ist einmal Dr. Julia Schmengler, sie ist Lehrerin und medienpädagogische Beraterin im Medienzentrum des Landkreises Cuxhaven, uns heute von dort zugeschaltet. Guten Tag, Frau Schmengler.
Guten Tag.
Mit dabei ist auch Michael Wicke. Er ist Politikstudent an der FU Berlin, arbeitet aber auch als Trainer beim Verein Understanding Europe Germany und ist uns heute aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Wicke.
Guten Tag.
Herr Wicke, lassen Sie uns mal mit dem Verein Understanding Europe Germany beginnen. Ich habe gesagt, Sie arbeiten dort als Trainer für Schülerinnen und Schüler. Sie gehen in Schulklassen und was machen Sie da mit denen?
Genau, also einfach gesagt, wir bieten Workshops an zu unterschiedlichen Themen. Wir haben den Gute-Nachrichten-Kurs, da gucken wir uns erstmal an, was sind Nachrichten, was sind Medien und damit vermitteln wir den Schülerinnen erstmal so einen groben Überblick, was haben wir in Deutschland, was gibt es in der Welt und dann gibt es beispielsweise aber auch den Workshop von der Manipulation zum Chaos. Da gucken wir uns vor allem Fake News, Verschwörungserzählung, Hate Speech an. Da gehen wir eben auf die Gefahren drauf ein, genau.
Jetzt machen Sie das ja von außerhalb der Schule. Der Verein ist ja kein schulisches Angebot, kooperieren aber mit Schulen. Was ist das für eine Konstruktion?
Genau, wir sind in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, aber auch bald in anderen Bundesländern unterwegs in den Schulen und das ist ganz einfach. Eine Lehrkraft beispielsweise guckt im Internet nach Workshops zum Thema Fake News, aber auch zur Europäischen Union. Das bieten wir natürlich auch an. Und dann kann man einfach auf der Internetseite das Formular anklicken, aussuchen, wann, wo, wie viele Schülerinnen mitmachen wollen und dann ist der Kurs praktisch ganz einfach gebucht. Dann kommen wir in die Schule und dann ist alles bereit für den Kurs.
Und das heißt, Sie machen das dann als Student, das heißt fast gleichaltriger mit den Schülerinnen und Schülern?
Genau, das ist dieser Peer-to-Peer-Ansatz. Das heißt, junge Studierende vor allem kommen in die Schulen, sprechen mit Schülerinnen und da haben wir es eben, dass wir gleiche Erfahrungen haben. Wir sind ungefähr so alt wie die Schülerinnen und haben dementsprechend auch gleiche Erfahrungen. Wir wissen, was Facebook ist, was TikTok ist und was auf Instagram los ist.
Und Sie geben natürlich auch keine Noten wahrscheinlich am Ende des Workshops. Und das ist ja bei Ihnen, Frau Schmengler, ein bisschen anders. Sie müssen ja immer auch in dieser Rolle als Lehrerin agieren. Wie viel Platz haben Sie im Arbeitsalltag, sage ich mal, im Schulalltag für das Thema Fake News und Medienkompetenz?
Ja, es liegt immer dran, glaube ich, wie viel Platz sich die Lehrkräfte dafür nehmen wollen. Mhm. Also es gibt tatsächlich, es gibt Freiräume, die man dafür nutzen kann. Es gibt auch Vorgaben, rechtliche Vorgaben mittlerweile, die es einzuhalten gilt. Und trotzdem sind wir auch in Schule sehr, sehr dankbar um genau diese Workshops, die angeboten werden, unter anderem von Understanding Europe, weil wir sehen, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn es einen Projektcharakter hat, immer noch mal motiviert herangehen. Genau, wahrscheinlich aus dem Grund, weil es eben nicht benotet wird und vor allem die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag, Lebensalltag, Medienalltag abgeholt werden.
Wie kann das genau aussehen? Also wie bauen Sie das ein? Sie sind selber zum Beispiel Lateinlehrerin. Wie baut man da Medienkompetenz ein?
Ich glaube, es geht darum, also erstmal Medien sowieso im Unterricht einzusetzen. Das sollte selbstverständlich sein, meiner Meinung nach. Mhm. Das geht ja darum, einfach Suchmaschinen zum Beispiel zu kennen, unterschiedliche Suchmaschinen zu kennen, zu wissen, wie sie funktionieren, welche Algorithmen dahinter stecken, warum man welche Werbung bekommt. Und wenn wir Suchmaschinen einsetzen, egal in welchem Fach im Unterricht, eben auch zu erläutern, welche Ergebnisse dabei rauskommen. Das ist ein ganz banaler Ansatz, aber eben auch ein wichtiger, glaube ich, um zu wissen, wie das Internet eigentlich funktioniert.
Wenn Sie auf das Thema schauen, die Frage geht an Sie beide, Herr Wicke und Frau Schmengler, welche Rolle spielt beim Erwerb von Medienkompetenz einerseits die Schule und andererseits möglicherweise das Elternhaus?
Ich glaube, dass es, dass beide Räume sehr, sehr wichtig sind. Also es kann nicht nur im Elternhaus aufgefangen werden, es kann aber auch nicht nur in der Schule aufgefangen werden. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir einen viel stärkeren Zusammenhalt zwischen Schule und Elternhäuser eigentlich auch brauchen, eine stärkere Kommunikation. Sie hatten eingangs gesagt, Herr Himmelrath, dass in den Ferien erst recht mehr Medienkonsum stattfindet. Weiß ich gar nicht, ob ich zustimmen würde. Wir wissen aber von Studien, dass es eben auch an den Elternhäusern liegt. Also welche Schülerinnen und Schüler, welche Kinder und Jugendliche wie viel Medien konsumieren. Die Studien liegen vor und wir haben da als Lehrkräfte in den Ferien keinen Einfluss drauf. Und das ist auch eine gute Sache. Mhm. Es braucht eben auch eine Pause von Schule, glaube ich. Aber wenn man in Kommunikation mit den Elternhäusern steht, kann man eben auch die Schülerinnen und Schüler nach den Ferien wieder besser abholen. Wir haben das beispielsweise im Lockdown sehr stark gemerkt, welche Schülerinnen und Schüler vermutlich zu Hause mehr Medien genutzt haben als andere. Also da haben wir im Unterricht zum Beispiel eine schwache Konzentrationsleistung erkennen können, wenig Interaktion mit anderen Schülerinnen und Schülern. Also es ist schon deutlich spürbar in Schule, wie Kinder und Jugendliche sich dann im Lockdown in dem Fall oder eben jetzt auch in den Ferien zu Hause verhalten.
Da kann ich Frau Schmengel auch nur zustimmen. Also Schule und Elternhaus sind beides sehr wichtige Orte. Aber man muss auch dran denken, dass nicht jedes Elternhaus, nicht jede Schule gleich viele Ressourcen besitzt. Beispielsweise iPad-Klassen gibt es unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel sind die Schulen, die eben genügend Geld verfügen, wo die Eltern über genügend Geld verfügen, um diese iPads zu benutzen oder zu bezahlen, da sind die Schülerinnen natürlich ganz anders in dem Thema drin. Die haben ein iPad, nutzen das in diesem Unterricht. Und da merkt man auch als Trainer beispielsweise, die wissen oder haben ein größeres Verständnis davon, wie Medien beispielsweise, wie Sie sagten, auch im Lateinunterricht eingebracht werden können. Ich hatte es beispielsweise an meiner Schule, da galt noch das Handyverbot bis vor ein paar Jahre. Mhm. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn wir versuchen eben mit Medien im Unterricht zu arbeiten. Aber wir haben ein Verbot an den Schulen, die das verbieten. Oder wir haben nicht mal eine genügend ausreichende Infrastruktur. Nicht jede Schule besitzt Internet. Wir erkennen jetzt, dass viele Schulen so einzelne Router für Klassen bestellen, aber ganz so weit sind wir in der Digitalisierung in den Schulen noch nicht.
Höre ich da raus, dass Sie eigentlich für ein Handy-Gebot für Schulen sind?
Natürlich kommt es darauf an, wann und wie das Handy genutzt wird. Das hatte ja Frau Schmengler eben auch schon gesagt. Aber natürlich ist es ungünstig, wenn beispielsweise Handys aus dem Schulalltag komplett rausgestrichen werden, weil wir eben wissen, Handys können auch eine Hilfe sein im Unterricht. Wir nutzen beispielsweise in unseren verschiedenen Workshops meistens das Handy. Wir haben zum Beispiel Quizze, da können wir das machen, aber wir nutzen auch zum Beispiel eine Simulation. Da gehen wir der Frage nach, wie funktionieren Verschwörungserzählungen, und da ist das Internet notwendig, um das zu verstehen. Oder wir gehen auch auf Instagram und gucken, wie funktionieren da die Algorithmen.
Wenn Sie mitdiskutieren wollen über den Umgang mit Fake News und Co. und die Frage, wie Nachrichtenkompetenz vermittelt werden kann, dann rufen Sie uns gerne an. Telefonisch gemeldet hat sich Inge Sauer, hat gestern schon auf unseren Anrufbeantworter gesprochen und hat uns diese Nachricht hinterlassen.
Ich bin Großmutter zweier Jungen, 12 und 14 Jahren. Und ja, also meiner Meinung nach hat dieser Medienkonsum einen überragenden Ausmaß angenommen. Es ist so, dass sie eigentlich kaum noch hinausgehen, höchstens mal ein bisschen Fußball spielen, aber so jede freie Minute nutzen, um mit ihrem Smartphone Spiele zu machen oder irgendwelche andere Dinge zu machen. Das macht mir inzwischen Sorge, denn ich denke, Bewegung ist ganz wichtig im Leben, und ich, also auch die Eltern sind ein bisschen hilflos, weil sie nicht wissen, wie sie ist, einschränken können, da das ja sehr oft ohne ihr Wissen geschieht.
Viel Sorge spricht da raus und zwei Vokabeln sind bei mir hängen geblieben, bei dem, was Inge Sauer uns da geschildert hat. Das eine so Hilflosigkeit und das andere die Frage, muss man das einschränken? Frau Schmengler, Ihr erster Impuls, wenn sowas aus Eltern- oder Großelternrunde an Sie herangetragen wird als Medienberaterin, würden Sie sagen, einschränken, ja, das ist ein Weg?
Ja, ich denke schon. Also wir haben einen Medienkonsum zwischen 9 und 13 Stunden mittlerweile täglich, inklusive Fernsehen, Radio und so weiter. Aber wir sehen da schon, dass vor allem Jugendliche und Kinder vorrangig bei sozialen Netzwerken unterwegs sind, sage ich mal lapidar, sich informieren, darüber vor allem kommunizieren. Und interessant, es gibt eine neue Studie, da geben Jugendliche an, dass die sozialen Netzwerke nutzen, um Langeweile zu bekämpfen. Und das fand ich tatsächlich für mich persönlich auch alarmierend, weil ich glaube, dass Langeweile auch ausgehalten werden muss ohne Medien. Und da braucht es, glaube ich, ganz klare Regeln in den Elternhäusern. Das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich selber, aber einfach auch mal das Handy aus der Hand zu nehmen, klare Zeiten einzuhalten, in denen Medien eben vielleicht auch im Haushalt nicht stattfinden, glaube ich, ist wichtig. Weil, wie gesagt, die Zahlen sprechen für sich, 9 bis 13 Stunden am Tag ist eine Menge.
Wenn Sie sagen klare Regeln, wie könnten die aussehen? Zum Beispiel einfach eine Zeitbegrenzung oder bestimmte Zeitfenster? Oder an was denken Sie da?
Bestimmte Zeitfenster sind bestimmt bei jüngeren Schülerinnen, Schülern oder bei Kindern eine Möglichkeit, genau auch hinzugucken, was passiert eigentlich, was wird eigentlich am Handy gemacht, mit den Kindern zu kommunizieren, darüber zu sprechen, einen Blick darauf zu behalten, welche Spiele genutzt werden, sind die Spiele eigentlich altersgerecht, die genutzt werden. Ich glaube, das gilt für jüngere Kinder vor allem auch die Zeiten eingrenzen am Handy. Natürlich möchte man ja auch, dass umso älter die Kinder werden, dass diese verantwortungsbewusst mit Medien umgehen. Ich glaube, da ist es nicht gut, immer mit Verboten weiterzukommen. Aber genau diese, ich glaube, eine Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, um genau hinzugucken, was passiert eigentlich am Handy.
Verbote müssen es ja nicht unbedingt sein. Ich hatte letztens mal das Wort Genügsamkeit gehört.
Das klingt gut.
Ja, das klingt positiv.
Führen Sie das mal ein bisschen aus, weil das ist ja ein interessanter Gedanke.
Genau, also Genügsamkeit, man nimmt sich die Zeit für etwas anderes. Man muss natürlich sich auch die Frage stellen, warum verbringe ich so viele Stunden am Handy oder am iPad? Frau Schmengler, Sie sagten, dass es 9 bis 13 Stunden sind. Und da sind natürlich auch ein Großteil der Zeit verbringen die jungen Menschen oder auch alle Menschen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Und das liegt natürlich an den Algorithmen. Die Algorithmen sind darauf programmiert, dass wir möglichst viel Zeit auf den Internetseiten verbringen, dass wir viel Werbung sehen. Das ist ja das Geschäftsmodell von Facebook und Co. Und da müsste man natürlich auch die Frage stellen, wie könnte man diese Frage auch an die Unternehmen herantreten? Zum Beispiel Instagram hat jetzt auch eingeführt oder auch Apple ist dran, so Timer einzustellen. Das habe ich zum Beispiel, dass ich, wenn ich mehr als 30 Minuten am Tag bei Instagram verbracht habe, dann sagt die App Tschüss und dann komme ich gar nicht mehr rein. Ich kann natürlich dann da noch Häkchen wegdrücken und dann bin ich wieder da. Aber dann das. Und Genügsamkeit auch in dem Sinne, wir sind ja in einer sehr digitalisierten Welt. Und man muss auch denken, die Ausspielwege haben sich verändert. Es ist nicht nur das Fernsehen und die Zeitung, sondern die Zeitung ist im Smartphone. Das Fernsehen ist im Smartphone. Wenn wir uns jetzt die ARD angucken, beispielsweise die Tagesschau, wir sehen sie bei Instagram, wir sehen sie bei Twitter, wir sehen sie bei TikTok. Auf TikTok haben sie 1,3 Millionen Menschen. Das heißt ja nicht, dass die Zeit, die junge Menschen jetzt online verbringen, Verschwendung sind. Diese Langeweile ist vielleicht auch ein Aspekt. Aber wenn zum Beispiel junge Menschen eben schon früh mit Nachrichten in Kontakt geraten, ist es ja auch ein Prozess der Sozialisierung. Und das ist für mich etwas Positives.
Das heißt, nicht jeder Medienkonsum ist böse, um es mal ganz flapsig und flach zu sagen.
Natürlich, wie auch jeder Zeitungskonsum nicht förderlich ist. Also man kann ja so gut die Bunte lesen. Und da ist vielleicht auch nicht so viel Mehrwert drin, wie zum Beispiel auf Instagram irgendwelche Bilder sich anzugucken, um es überspitzt darzustellen.
Ich finde es auch schwierig, das gegeneinander auszuspielen. Also ich glaube, dass Medien auch zur Schule mittlerweile selbstverständlich gehören. Das ist ein Prozess, in dem sind wir gerade mittendrin. Der ist durch Corona gefördert worden. Und Herr Wicke, Sie hatten das gesagt vorhin, es gibt iPad-Klassen, es gibt Klassen, die haben nicht den Zugang, aber wir sind auf dem Weg und Ich finde auch, dass man darf es nicht alles schlecht reden. Also wir sind selber ja auch entsprechend unterwegs mit den Medien und es gehört dazu und es geht auch nicht mehr weg, auch wenn sich das einzelne Personen vielleicht noch wünschen. Das ist unser Lebensalltag und der ist auch gut so.
Volker Arjant hat uns angerufen aus Moers. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Ich habe spontan zum Hörer gegriffen vorhin, als ich gehört habe, dass tatsächlich in einigen Schulen, Bundesländern noch ein Verbot bestehen soll, Smartphones zu nutzen. Und da war ich wirklich sehr erschrocken, weil das ist ja eins der vorhandenen Informationsquellen und Medien, die jeder Schüler vermutlich nutzt, womit jeder Schüler umgehen kann. Und ich sag mal, ich halte das für kopffahrlässig, dieses Medium an Schulen zu verbieten. Dabei könnte dann beispielsweise auch Medienkompetenz anhand konkreter Geräte und Beispiele vermittelt werden. Und ganz nebenbei, wenn die Schule keinen schnellen Internetanschluss hat, aber über das Mobilfunknetz die Schüler tatsächlich auf Informationsquellen zurückgreifen können, dann wäre das doch einfach, ich sag mal ganz krass dumm, von der Bürokratie das nicht zu nutzen.
Jetzt ist ja Bürokratie nicht automatisch schlau. Das ist der eine Punkt. Warum, Herr Arjant, vermuten Sie, gibt es diese Handyverbote? Also aus welcher Intention heraus?
Ich kann aus meiner eigenen Schulzeit berichten. Ich bin Jahrgang 58. Ich war in den 60er Jahren in der Grundschule, dann im Gymnasium. Wir durften, ich sag mal, vorhandene Hilfsmittel nicht nutzen, sondern mussten das in den Schädel reinpauken. Ob das jetzt Vokabeln waren oder mathematische Formeln. Das heißt, auch, ich sag mal, ein Taschenrechner während einer Mathearbeit war nicht erlaubt. Die Sammelbestellung von Rechenschiebern, mechanischen Rechenschiebern zu meiner Schulzeit wurde durchgeführt, weil ich sag mal, die einfachen Neckermann-Taschenrechner 200 Mark gekostet hätten. Mhm. Und das heißt, es hatte damals finanzielle oder technische Gründe, dass wir bestimmte Mittel nicht nutzen konnten, um etwas zu lernen, was heute aber möglich ist, und es wäre doch wirklich sträflich, die vorhandenen Möglichkeiten nicht zu nutzen.
Ich glaube, Michel Wicke, da rennt Herr Arjant bei Ihnen offene Türen ein, oder?
Ja, natürlich. Es ist heute so, dass das Handy eine niedrigschwellige Möglichkeit ist, an Informationen zu bekommen, zu kommen. Dass wir dadurch sozusagen neue Lernhelfer in der Schule haben. Frau Schmengner sagte ja auch schon, dass im Lateinunterricht das verwendet wird. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, wie beispielsweise das Handy in der Schule auch die Demokratie fördern können, dass junge Menschen partizipieren können. Zum Beispiel im Sozialkundeunterricht kann das Handy ja auch zu Umfragen oder in anderen Unterrichts, in anderen Fächern genutzt werden, um Umfragen zu machen oder andere Dinge. Also da auch vielleicht, was in der Schule möglich ist, auch weiterdenken. Was ist damit auch außerhalb der Schule möglich? Und eine weitere Sache noch. Hat sich schon erledigt.
Okay. Hat sich schon erledigt. Frau Schmengler?
Ja, ich finde das sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben. Natürlich ist es töricht, die Mittel, die da sind, nicht zu nutzen. Wenn man den Blick in die Praxis wendet, dann muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer hingucken. Sie haben gesagt, mobile Daten kann man verwenden, das ist richtig. Ich versuche das auch immer so weit wie möglich zu machen. Und trotzdem sehen wir da eben auch beim Stichwort Bildungsungerechtigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler eben über unterschiedliche mobile Daten verfügen. Und wenn da die Infrastruktur in den Schulen nicht ausgebaut ist, was das WLAN zum Beispiel angeht, dann können wir als Lehrkräfte nicht fordern, dass die Schülerinnen und Schüler mit bestimmten mobilen Daten in die Schule kommen. Also da ist immer noch, deswegen meinte ich vorhin, wir sind im Prozess und ich sehe das gerade positiv. Das ist in den letzten 2 Jahren sehr stark angeschoben worden. Bring your own device ist ja das Stichwort zu dem Thema. Wir nutzen die Smartphones in den Schulen. Finde ich eine gute Sache. Es gibt trotzdem immer noch so wirklich kleine Hürden, wenn man dann in der Unterrichtspraxis steht.
Herr Arjant, sehen Sie denn auch eine Verantwortung des Elternhauses, dass die, wie soll man das sagen, so einen gewissen Umgang, einen Stil im Umgang mit dem Smartphone den Kindern schon mitgeben?
halte ich absolut für sinnvoll und notwendig und habe ich bei meinen eigenen drei Söhnen auch ab, ich sag mal, 5., 6. Lebensjahr so praktiziert. Mhm. Meine Söhne haben dann für Notfälle damals die einfachen Mobiltelefone bekommen. Es gab 2, 3 Situationen, wo die dann tatsächlich auch ja genutzt wurden im Notfall. Medienkompetenz ist sicher auch ganz klar eine Verantwortung der Eltern. Aber ein Stichwort der Dame, die gerade sprach, war die soziale Ungerechtigkeit. Und das hat ja nun leider seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, seit Jahrhunderten Tradition, dass die Bildungschancen in Deutschland ganz, ganz drastisch vom Portemonnaie des Vaters abhängig sind. Ich sage bewusst Vater, weil der Vater verdient das Geld meistens und in der Vergangenheit fast immer. Und ich sag mal, das iPad, was optimal für Homeschooling beispielsweise geeignet sein könnte, das ist meines Wissens deutlich teurer als ein gutes Smartphone beispielsweise. Und ich sag mal, die soziale Ungerechtigkeit, die eine lange, lange, lange Tradition im deutschen Schulwesen hat, könnte durch Nutzung, erlaubte, effektive, kontrollierte Nutzung von Smartphones, die deutlich kostengünstiger sind, ja teilweise reduziert werden. Das ist dann ein zusätzlicher Aspekt. Und jetzt nehme ich noch Norwegen dazu, wo ich sehr häufig bin. Das norwegische Bildungssystem, die norwegischen Qualifikationen oder generell die skandinavischen, kann man ja sagen, sind im internationalen Vergleich besser als die deutschen. Und dort gibt es flächendeckendes Internet. Dort ist Zahlen, Nutzen von technischen Möglichkeiten, selbst im einsamsten Fjord in Nordnorwegen, eine Selbstverständlichkeit.
Ja, kann man nur zustimmen, das ist richtig. Mit dem flächendeckenden Internet können wir allerdings an den Schulen aktuell einfach nicht arbeiten. Und Smartphones einzusetzen, aus Kostengründen, ja, bin ich dabei. Aus praktischen Gründen muss ich einfach sagen, dass die Lehrmittel dafür nicht ausgerichtet sind. Also ich erlebe das gerade aktuell an der Schule, an der ich arbeite, dass wir eine iPad-Klasse eingeführt haben. Und das Ziel ist natürlich künftig, die Kosten auszugleichen, indem wir nicht mehr die Schulbücher brauchen. Und die Schulbücher eben natürlich auch digitalisiert werden. Und da sehen wir eine Abhängigkeit von den Verlagen, wie gut und ja weit die Verlage eben aufgestellt sind, um eben die Schulbücher digital anzubieten. Also ich glaube, das ist eine ganz lange, es hat eine Kettenreaktion einfach.
Das heißt aber, Sie haben gar nicht die Möglichkeit in der Schule sozusagen in allen Fächern, in allen Lehrwerken zu gleicher Qualität auf digital aufbereitetes Material zuzugreifen im Moment?
Aktuell nicht, nein. Also es liegt daran, die Fächer sind oder die Verlage sind unterschiedlich gut aufgestellt, machen sich auf einen ganz tollen Weg, muss man einfach sagen. Es gibt tolles Material, was digital verfügbar ist, aber eben noch nicht in allen Fächern gleichwertig.
Herr Arian, danke Ihnen für den Anruf und danke für ja, diese Anregung und diesen Blick aufs Thema und die kritische Auseinandersetzung mit dem Handyverbot, das wir eben kurz erwähnt haben. Michel Wicke.
Vielen Dank. Eine Sache, wo ich Herrn Arian widersprechen möchte, ist, dass heute es Gott sei Dank nicht mehr so ist, dass nur die Väter das Geld verdienen und dementsprechend auch im Sinne der Gleichberechtigung Mutter wie Väter das Geld beibringen.
Wenn wir auf den Gender Pay Gap gucken.
Natürlich, da gibt es Unterschiede, aber es ist schon lange nicht mehr so, dass nur der Vater eben das Geld mit nach Hause bringt. Das war mir noch wichtig zu sagen. Und was wir auch noch bedenken müssen, das hatte Frau Schmengler eben schon gesagt, diese Entwicklung in den Schulen. Wir haben nicht überall vielleicht Unterrichtsmaterialien, aber auch, gucken wir uns mal den Informatikraum an. So war das bei mir. Ich hatte irgendwann einen Informatikraum, der wurde modernisiert, vorher Röhren, Computer, irgendwann moderne Computer. Aber wir haben ja so eine starke Entwicklung in der Informatik oder mit Computern und so weiter, dass es eigentlich möglich oder notwendig wäre, alle paar Jahre diese Computerräume zu modernisieren. Und das haben wir nicht nur bei den Computern selbst oder den Informatikräumen, natürlich auch bei den Medien selbst. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die Zuschauer, aber es gibt so einen Kurs oder so einen Online-Quiz im Internet, der heißt Medienkompetenztest und da kann man praktisch unterschiedliche Fragen beantworten, ob ich erkenne, ist das eine seriöse Quelle oder nicht. Und da ist erschreckend festzustellen, dass selbst ich als erfahrener Student, der sich eben mit diesen Workshop-Themen widmet, dass ich da auch nicht die volle Punktzahl bekomme, weil es unfassbar schwierig ist, in Zeiten von Fake News, Deepfakes, das heißt eben, dass ganze Videoausschnitte manipuliert werden können, das hatten wir ja jetzt auch in Berlin bei der Bürgermeisterin gesehen, dass es unfassbar schwierig wird, heute Originale oder Wahrheiten zwischen Fake News zu unterscheiden.
Wo sind da die Fallstricke? Wo, wenn Sie sagen, Sie erreichen selber nicht die volle Punktzahl bei solchen Tests, wo fallen Sie da drauf rein?
Zum einen, das wurde ja vorhin angesprochen, halte ich es für schwierig, dass man heute noch sehr viel von den Eltern mitnehmen kann. Natürlich ist da die Grundsozialisierung, sag ich mal, an Medien gegeben, aber das erlebe ich selbst mit TikTok, da komme ich auch nicht immer ganz mit, was die neuesten Trends sind. Und das ist natürlich,
wenn Sie sind doch erst Student und ganz jung.
Ja, natürlich, ich bin auch 20. Aber natürlich, das ist auch die Gefahr. Es gibt so viele Blasen. Es gibt so viele Blasen und das sehen wir zum Beispiel auch bei TikTok. Da kommt man ganz leicht in eine andere Lebensrealität rein. Zum Beispiel gucke ich mir viele Videos von Dackel an, dann werden mir natürlich auch nur Videos von Dackeln angezeigt. Natürlich ist das so auch bei politisch extremeren Inhalten. Wenn ich beispielsweise nur einseitige Informationen zum russischen Angriffskrieg bekomme, dann ist das natürlich die Gefahr, ich werde nur mit diesen Fake News konfrontiert und kann dann natürlich später auch, wenn ich beispielsweise diesen Test mache, da nicht mehr unterscheiden, was jetzt wahr oder falsch ist. Und natürlich auch Medienkompetenz im Allgemeinen. Weiß ich jetzt, inwiefern sich die Zeit von der Bild-Zeitung unterscheiden, wie beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Sender anders aufgestellt sind als die privaten Sender und so weiter. Und diese grundlegenden Medienkompetenzen, das ist meine Vermutung und das habe ich auch zum Teil auch mitbekommen in den Medienkursen, ist nicht überall so stark ausgeprägt.
Und dann kommt eben hinzu, dass es Fake News gibt, die überall durchs Netz schwappen, wenn man sich auf TikTok bewegt. Das zeigt eine neue Studie. Und noch nicht einmal nach dem Stichwort Ukraine oder Krieg sucht, dann bekommt man trotzdem nach einer Neuanmeldung mit einem neuen Account innerhalb von Minuten die ersten Falschmeldungen über diesen Krieg in die eigene Timeline gespült. Fake News und Co. und der Umgang damit. Wie kann Nachrichtenkompetenz vermittelt werden? Heute unser Thema bei Campus und Karriere und Sie können gerne mitdiskutieren.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung. Der Umgang mit Fake News und Co. Wie kann Nachrichtenkompetenz vermittelt werden? Und zwar in der Schule und im Elternhaus. Das ist heute unsere Frage bei Campus und Karriere. Wir diskutieren die gerne auch mit Ihnen. Mit dabei sind Michel Wicke, Politikstudent aus Berlin und Trainer bei Understanding Europe Germany. Und Julia Schmengler, Lehrerin in Niedersachsen und medienpädagogische Beraterin im Medienzentrum des Landkreises Cuxhaven. Wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es so in der Schule zugeht. Ich würde gerne nochmal sehr konkret auf Dinge schauen, die man ändern kann. Also nicht der große strategische Wurf der Bildungspolitik, den man zwar anregen, aber letztlich nicht selber durchführen kann, sondern die Frage, was kann ich als Lehrerin oder Lehrer oder auch als Vater oder Mutter tun, wenn ich das Thema Medienkompetenz in meinem kleinen Einflussbereich nach vorne bringen will. Herr Wicke, haben Sie eine Anregung? Wo würden Sie ansetzen?
Also für die Lehrkräfte kann ich natürlich nur empfehlen, einen Kurs zu buchen, der eben abgesehen von dem normalen Unterricht junge Menschen, eben die mit den Themen schon unterwegs sind, in die Klassen kommen und da einfach die Workshops abhalten.
Was kosten solche Kurse?
Die sind kostenlos. Wir kommen einfach an ihre Schule, machen den Workshop, obwohl, da muss ich nochmal kurz nachdenken, also die kosten doch was, aber das sage ich gleich nochmal.
Okay, alles klar. Trotzdem, Herr Wicke, nochmal die Frage, so, wenn Sie jetzt sehen, mit welchen Schülern Sie und Schülerinnen Sie da zu tun haben, mit den LehrerInnen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wo würden Sie sagen, ist da Handlungsbedarf? Ist es das Elternhaus? Ist es vielleicht auch eine Fortbildung der Lehrkräfte? Auch das wäre ja denkbar, dass die ihre eigenen Medienkompetenz weiterentwickeln. Wo würden Sie da ansetzen?
Natürlich ist es immer sinnvoll, wenn die Lehrkräfte immer mal wieder auf den neuesten Stand gebracht werden in Form von Fortbildung. Das macht ja beispielsweise auch Frau Schmengler. Und da sehe ich auch die Lehrkräfte zum Teil in der Pflicht, selbst sich was zu trauen, selbst Medien im Unterricht einzusetzen. Wir hatten das eben mit dem Lateinunterricht, aber natürlich ist es auch in anderen Unterrichtsformen möglich, Medien einzusetzen. Es muss nicht unbedingt der Sportunterricht sein, vielleicht in den oberen Stufen, wo man sich dann am iPad beispielsweise die Anatomie des Körpers anguckt, aber beispielsweise auch im Musikunterricht. Da können dann einfach Interpretationen von Gedichten, die beispielsweise gerappt wurden vom Erlkönig, abgespielt werden. Und dadurch bekommen junge Menschen auch nochmal ein neues Gefühl, was Literatur in Kombination mit Medien vielleicht auch machen kann.
Ja, ich ergänze das gerne. Ich fand die Hinweise schon sehr, sehr wichtig und gut. Also aus Sicht als Lehrerin würde ich, wie gesagt, aus rechtlichen Gründen darauf hinweisen, dass es mittlerweile einen Orientierungsrahmen gibt für Medienbildung, zumindest bei uns in Niedersachsen. Ich weiß es aber auch von anderen Bundesländern. Das heißt, es ist eben auch verpflichtend. Und wenn Sie sagen, ja, Lehrkräfte dürfen sich auch mal fortbilden zwischendurch, dann würde ich Ihnen da absolut zustimmen, gerade bei diesem Thema. Es gibt darüber hinaus aber auch tolle Projekte, die man wirklich aufgreifen kann. Eins haben Sie gerade selber vorgestellt. Wir sind als Medienberaterinnen und Medienberater in den Landkreisen unterwegs. Und auch das gibt es nicht nur in Niedersachsen, sondern in anderen Bundesländern auch. Also wenn man wirklich Handlungsbedarf hat und sieht und selber vielleicht sagt, ich bin noch nicht so firm, also die Medienberaterinnen und Medienberater gerne anschreiben, weil dafür sind wir da. Es gibt andere tolle Projekte, Journalismus macht Schule zum Beispiel. Da kommen Journalisten in die Schule und informieren über ihren Arbeitsalltag, das ist das eine, aber eben auch darüber, was Falschnachrichten sind, wie schnell Falschnachrichten in Nachrichten kommen und so weiter. Also es gibt wirklich tolle Projekte, man muss das Rad nicht neu erfinden. Und aus Elternsicht würde ich gerne noch ergänzen, da sind, glaube ich, andere Kanäle möglich. Und ich glaube, teilweise auch ganz klassische Kanäle. Also wenn ich das so mitbekomme und ich versuche, da wirklich so ein bisschen Überblick zu behalten im eigenen Landkreis, was es so gibt, sind so klassische Kanäle wie die VHS zum Beispiel da, die konkret Eltern auch ansprechen und für die eben auch Angebote schaffen, genau zum Thema Medienbildung. Und da hinzugucken, was da ist, wie gesagt, das Rad nicht neu erfinden. Es gibt viel, darauf zurückzugreifen und in Austausch zu kommen und auch in Kommunikation mit Schule.
Wir gehen aus Niedersachsen von Frau Schmingler zu Herrn Strauch in Rheinland-Pfalz, wenn ich das hier richtig sehe. Guten Tag.
Guten Tag.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, mich hat das bewogen anzurufen, weil ich hatte eben die Sendung verfolgt und wir hatten eben gegen das Gesprächsthema sehr viel darum, was es für Möglichkeiten gibt oder was von den Eltern geleistet werden muss oder was auch die Lehrkräfte mitbringen müssen oder diese Sache ist mir eben etwas, sage ich mal, untergegangen, doch in eine Richtung. Das Beispiel, was ich eben schon mit den Kollegen aus der Regie gesprochen hatte, war gewesen, ich selber bin aus dem IT und dadurch habe ich von der grundsätzlichen Materie natürlich einiges an, sage ich mal, Know-how, was ich da mitbringen kann. Habe selber eine Tante, die stellvertretende Schulleitung ist und mit der ich doch sehr viel immer wieder darüber diskutiere, weil was ich einfach sehe, ist, dass die Schulen doch sehr viel selber leisten müssen im Sinne von, dass die Schulen als zusätzliche Arbeit zu dem normalen Arbeitsalltag der Lehrer und der, sage ich mal, Schulleitung das noch on top alles organisieren müssen. Und dass da aber viel machbar ist, nur das ist halt on top und es ist halt eine zusätzliche, sage ich mal, Belastung auch. Und das hatten wir jetzt gerade zum Thema gehabt vor nicht zwei Wochen zu den ganzen Corona-Maßnahmen und so weiter. Mhm. In dieser Zeit musste sich dann auch noch sehr viel darüber organisiert werden. Aber diese Schule, von der ich jetzt spreche, ist inzwischen sehr gut ausgestattet worden, auch mit Apple-Produkten, wobei ich auch da es etwas kritisch sehe, dass sich da trotz, ich bin selber Apple-User, sehr darauf verlassen wird, inzwischen, dass dieser Konzern einen sehr gut ausstattet und da keine Diversität ist irgendwie.
Da kommt ein anderes Problem auf die Schulen zu, ja, so ein Monopolist.
Genau. Ja, das ja. Ist schon schwierig.
Aber lassen Sie uns da mal schauen, was Sie angeregt haben oder was Sie angesprochen haben. Das ist ja eine Frage letztlich von, ja, wie soll man das sagen, der Ressource Zeit, die in Schulen nicht zur Verfügung steht. Ist das was aus Ihrer Sicht eine Schulleitung vielleicht schon ändern kann oder auch eine einzelne Lehrerin oder ein einzelner Lehrer?
Es ist ich glaube, auch grundsätzlich ein Problem, weil auch viele Lehrkräfte, wenn wir jetzt von der, sage ich mal, Generation der Lehrer sprechen, die jetzt im Bereich, sagen wir mal, zwischen 40 und 50 sind, die vielleicht auch noch mal selber Kinder haben und so weiter, dass diese auch abends vielleicht noch ein anderes Thema für sich selber haben, wie sich nur mit IT-Themen zu beschäftigen. Darum denke ich, sollten da Ressourcen geschaffen werden, die eventuell auch während der, sage ich mal, laufenden Zeiten funktionieren oder dass sie da diese Trainings halt entsprechend wirklich für weniger Geld bekommen, denn es ist oder dass entsprechend gefördert wird, dass sie dafür noch nicht extra bezahlen müssen, weil das ist, denke ich, schon wichtig, auch heute, damit die Kinder auch aufwachsen mit den Materialien, womit sie nachher im täglichen Arbeitsleben auch entsprechend arbeiten müssen.
Ja, kann ich zustimmen. Die Ressourcen an Schule sind wirklich begrenzt und das sehe ich auch gerade, dass das Thema wirklich von einigen Kollegen und Kollegen sehr engagiert angegangen wird und man aber auch merkt, dass dann viel Freizeit auch drauf geht. Oder eben gerade die IT-Geschichten, die Sie angesprochen hatten, Herr Strauch, professionell teilweise gar nicht geleistet werden können, weil die Ressourcen nicht da sind. Und auch das Know-how, muss man sagen. Also an Schulen wird auch einiges abgeladen, glaube ich.
Ist das denn eine Möglichkeit, dass man da sozusagen für mehr Begeisterung für das Thema werben müsste?
Für meine Begriffe ja. Also es ist ein wichtiges Thema. Jeder, denke ich, Berufstätige weiß heute, was ein Handy heißt, was es heißt, mit E-Mails Tag für Tag umzugehen, mit Daten, auch tatsächlich das, was ja eigentlich das Thema ist, dass die Kompetenz da gefördert wird, dass man nicht allen Wikipedia-Einträgen einfach so mal folgen darf. Mhm. Ohne da auch noch mal eine Kontrolle zu finden. Es gibt viele Jugendliche, die ich kenne, die denken, was bei Wikipedia steht, das ist dasselbe, wie was in dem alten Almanach steht. Mhm. Das ist tatsächlich schwierig. Also
ich habe gerade auch noch mal kurz nachrecherchiert, wie das mit der Finanzierung unserer Kurse ist. Die sind, wie gesagt, kostenlos und werden durch unsere Sponsoren oder diejenigen, die uns unterstützen, wie die Mercator Stiftung oder auch der Spiegel, teilfinanziert. Genau, das dazu. Also dadurch wird natürlich eine Hürde genommen, wenn beispielsweise die Ressourcen fehlen.
Also tatsächlich sollte man als Lehrkraft erstmal anfragen und nicht direkt zurückzucken, heißt das.
Genau, der erste Schritt, einfach auf die Internetseite gucken, sich das Angebot von Understanding Europe Germany angucken und dann einfach mal gucken.
Herr Strauch, danke Ihnen für den Anruf und den Impuls. Gerne. Und wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und gute Sommerferien und viele Diskussionen mit Ihrer Verwandtschaft, die in den Schulen arbeitet.
Gut, vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön. Und wir schauen einmal ins Mailfach. Da hat zum Beispiel Christoph Gruber geschrieben und eine, wie ich finde, ganz spannende Perspektivverschiebung angeregt. Er sagt, die wichtigste Zielgruppe sei aus seiner Sicht nicht der Schüler oder die Schülerin, sondern die Gruppe der Alten, also derjenigen, die gar nicht mehr in die Bildungsinstitutionen gehen. Und seine Argumentation ist, wenn ich mir ansehe, wie sich Lehrdenker im Netz radikalisieren, ist dort die Medienkompetenz noch dringender nötig. Unterschreiben Sie wahrscheinlich, Herr Wicke, oder?
Genau, also man muss eben aufpassen, wie die Kompetenz der jungen Menschen ist. Oder insgesamt, wie gesagt, das ist ja immer wieder das Thema dieser Sendung gewesen, nicht nur junge Menschen müssen dazu ermutigt werden, sich mit den Medien auseinanderzusetzen. Es ist natürlich das lebenslange Lernen, das ist für sie sicherlich alle ein von Begriff. Also dass man sich immer wieder mit neuen Impulsen, vielleicht neuen Entwicklungen auseinandersetzen muss. Und dadurch kann natürlich einerseits der Schritt in die Digitalisierung begonnen werden. Wir hatten vorhin auch das Stichwort Verwaltung, dass die Verwaltung ziemlich langatmig ist. Und wenn es bereits in frühen Jahren anfängt und alle sehen, okay, das ist eigentlich positiv, kann es für uns alle, abgesehen von irgendwelchen schwierigen Entwicklungen, beispielsweise von Algorithmen oder künstlichen Intelligenzen, wenn die beispielsweise irgendwie missbraucht werden, obwohl dann natürlich fraglich ist, ob das überhaupt geschehen kann, genau.
Ja, ich würde es ergänzen. Ich finde es eigentlich total spannend, diese Schere zu schlagen. Also ich finde den Gedanken mit dem Almanach ziemlich gut, weil ich glaube, dass wir da genau die Brücke schlagen können zwischen den Generationen, dass was früher selbstverständlich in analogen Medien stand und vor allem, weil es analog war, gut recherchiert, sicher recherchiert, ist heute eben bei Wikipedia nicht mehr gegeben und dass wir da genau drüber geschlagen. Also das, ich finde, wir können alle voneinander lernen im Grunde, wenn man es entsprechend ausbauen würde, ja, und das positiv an das Thema rangeht. Wenn die ältere Generation sagt, okay, ich gucke mir das mal an, was da eigentlich gerade passiert, und die Jüngeren sagen, okay, ich gehe verantwortungsbewusst mit dem um, was ich sowieso jeden Tag nutze. Ich glaube, dann haben wir eine große Chance.
Und das muss natürlich im Bildungssystem ja ansetzen, denn wie uns, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist der Name? Christian Frilling aus Langen in Niedersachsen schreibt, eine Trennung von analoger und digitaler Welt, die ist heute doch gar nicht mehr möglich und auch in Schule nicht mehr durchzuhalten. Diese Trennung aufrechtzuerhalten ist doch weltfremd, sagt er und bezieht sich damit auf die Idee eines Handyverbots. Er sagt, wenn Smartphones und digitale Medien neu sind, die ja längst nicht mehr nicht integraler Bestandteil von Schule sind, dann verspielt Schule eine Menge Chancen.
Ja, ich denke das auch und das es ist trotzdem nicht so easy. Also was wir gerade an Schule zum Beispiel merken ist, also Handyverbote für mich persönlich ein No-Go. Mhm. Smartphones gehören dazu bei allem. Aber die Frage ist trotzdem, wie verbringt man die Pausen beispielsweise? Und da sind wir wieder bei dem Thema Langeweile bekämpfen oder gehen wir raus und bewegen uns? Und das ist es eben. Also das ist, glaube ich, schwierig als Lehrkraft zuzusehen, wenn die Schülerinnen und Schüler in den Pausen, in den Pausenhallen sitzen und TikTok sich angucken und dann auch noch ungefiltert. Also das muss man ja dazu sagen. Da geht es ja eben nicht nur darum, dass im pädagogischen Raum TikTok geschaut wird, sondern dass mitunter Jugendliche und Kinder genau diese Medienkompetenz, Nachrichtenkompetenz vielleicht noch gar nicht haben. Und dann wird es natürlich schwierig, aus pädagogischer Sicht das trotzdem zuzulassen. Also Handy, Smartphone, ja. Aber in welchem Rahmen?
Und welche Antwort geben Sie da, wenn jetzt Eltern zu Ihnen kommen und sagen, ich überlege, mein Kind an Ihrer Schule anzumelden? Wie handhaben Sie das denn?
Ich finde Smartphone im Unterricht gut, weil man das natürlich dann im Unterricht einsetzen kann.
Ja, das ist der pädagogische Rahmen, ne, von dem Sie eben sprachen. Ja.
Ja, und in den Pausen?
Handyverbot? Herr Wicke, was würden Sie machen?
Also, da ich keine Lehrkraft bin, ist das schwer zu beurteilen. Aber was ich gelernt habe, ist auch, dass wenn man beispielsweise die ganze Zeit im Unterricht stark mitgearbeitet hat, kann das Smartphone auch eine kurze Auszeit bieten. Das sehen wir denn bei den Kursen, die wir geben. Denn wir sagen Pause und das Erste, was gemacht wird, man guckt aufs Handy. Oder man holt sich die Protos raus, aber meistens ist es eben der Griff zum Handy und es ist natürlich diese Langeweile. Und das kann man natürlich kritisch sehen. Ich weiß nicht, ob man jetzt wieder von Verboten reden müsste. Das habe ich ja zum Anfang so ein bisschen gesagt. Mhm. Und das zieht sich ja auch durch die Sendung. Wir sind uns alle einig, so habe ich das jetzt mitbekommen, dass niemand ein Verbot möchte. Ich hatte das Wort Genügsamkeit gesagt. Vielleicht müsste die Schule dann in den Pausen einen Fußball auf den Hof stellen, wenn es einen gibt, dass die jungen Menschen einen Impuls bekommen, okay, da ist ein Fußball und was kann ich mit dem Fußball machen? Das wäre vielleicht ein Anreiz, aber das als eine Idee.
Das führt mich aber zu einem weiteren Punkt, den ich spannend finde. Sie plädieren ja jetzt dafür, sozusagen für einen zweiten Pfad oder eine zweite Säule. Die eine Säule ist die Medienkompetenz und die Vermittlung davon und dass klar wird, wie geht man damit um. Die andere Säule ist, ich brauche im Grunde ein gleichwertiges, attraktives Angebot an nicht medialer Betätigung.
Unbedingt, die ist dabei ja theoretisch auch gegeben. Also einen Fußball hinzulegen und zu sagen, jetzt mach mal, ist mir zu simpel, wird nicht funktionieren oder funktioniert. Es liegt ja dann auch an dem Interessen der Schülerinnen und Schüler. Es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch keine abschließende Antwort drauf, aber das meine ich mit dem Prozess, in dem wir gerade sind. Verbote halte ich für schwierig, aber wir sollten ganz genau hingucken, in welchem Rahmen die Handys in die Hand genommen werden. Und ich glaube, nach einer Unterrichtsstunde, gerade wenn wir Bring Your Own Device haben und die Handys sowieso eingesetzt werden im Unterricht, was viele Vorteile hat. Und dann aber mal zu sagen, ihr habt 15 Minuten Pause, 20 Minuten Pause und da liegt das Handy einfach mal auf der Hand, halte ich schon für sehr sinnvoll. Weil weiterzumachen, wieder am Handy und dann aber auch unkontrolliert, sage ich jetzt mal, finde ich schwierig.
Wenn Sie beide auf die medienpädagogischen Kurse, auf die Trainings, auf die Workshops gucken, die Sie machen oder den, ja, einfach die Medienpädagogik im alltäglichen Unterricht, mit der Sie zu tun haben, gibt es da so Momente, wenn Sie zurückblicken, sich ein bisschen erinnern, von denen Sie sagen würden, Mensch, das waren wirklich auch besondere, weil Sie mir etwas Bestimmtes gezeigt haben, weil Sie mein Verständnis von Medienkompetenz, vom Umgang mit Fake News und Co. einfach nochmal auf eine neue Ebene gestellt haben oder so einen Schritt nach vorne gebracht haben? Fallen Ihnen solche Momente ein, Frau Spengler?
Ja, also wenn man das Thema konkret bearbeitet im Unterricht und die Schülerinnen und Schüler auch entsprechend darauf vorbereitet, merke ich schon, dass es bei den Schülerinnen und Schülern so einen Aha-Effekt gibt. Also es gibt eine Fake-News-Check-App zum Beispiel, wo wir Nachrichten kontrollieren. Ich gebe einen Text rein, der dann über die App anhand der Handys mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet wird, kontrolliert wird und dann kommt nachher ein Ergebnis, ist es ein Fake oder nicht. Und dann kommt dieses, oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann kann man bestimmte Kriterien erarbeiten. Wie kann man eigentlich Falschnachrichten erkennen? Und das merke ich schon, dass dieser Aha-Effekt, okay, ich habe zwar das Handy in der Hand, aber ich muss trotzdem noch mal genauer hingucken. Und was ich immer sehe in den sozialen Netzwerken, stimmt dann doch nicht. Und das kann man sehr, sehr konkret bearbeiten, wenn man die Kriterien von Fake News sich anguckt. Und das sind im Grunde klassische Kriterien einer Quellenrecherche. Deswegen vorhin kam schon mal von einem Zuhörer der Kommentar, immer noch mal genau hingucken. Also wenn wir was haben, Wikipedia, ja, ist eine Quelle, aber auch noch mal eine zweite überprüfen. Und auch gerade bei Bildern, und wir hatten schon das Thema Deepfake-Videos, selbst bei Videos mittlerweile, einfach noch mal suchen, noch mal gucken, wie ist diese Nachricht eigentlich im Netz verbreitet. Und da gibt es schon Aha-Momente bei den Schülerinnen und Schülern.
Wir nehmen noch, obwohl die Sendung sich dem Ende schon zuneigt, Herrn Müller, Franz Müller aus Hessen dazu. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Freut mich, in der Sendung zu sein.
Wo war Ihr Impuls, zum Hörer zu greifen?
Ja, mein Impuls war, ich finde das eine sehr anregende Debatte, aber ein Wort fehlt mir jetzt noch in diesem ganzen Kontext. Und zwar ist es das Thema Sucht. Also ich bin selbst in den 80er Jahren aufgewachsen und habe auch viel Medien konsumiert, Computerspiele gespielt und auch Fernsehen geschaut. Aber damals fand ich, gab es nicht diese intelligenten Algorithmen, die wirklich ja auch, das wurde ja auch schon angesprochen, wie bei Meta, wirklich die Maximierung der Aufmerksamkeit des Konsumenten fördern. Und wir haben jetzt schon viel auch in der EU darüber diskutiert, was sind die richtigen Inhalte und wie kann man Fake News rausfiltern. Aber was mir fehlt in der gesellschaftlichen Debatte ist, wann ist es denn genug und wie kann man auch da eine Regel vorsetzen? Die Extremform finde ich natürlich in China, wo es ja auch Gesetze gibt, wo die Kinder nur bis zu eine Stunde am Tag Computer spielen können und danach werden die Accounts gesperrt. Ich denke, das passt nicht auf unseren EU-Raum, aber ich finde schon, dass es wertvoll ist, hier einmal anzufangen, ist das schon Sucht, was hier passiert und was die Konzerne mit unseren Kindern machen.
Michel Wickel, gebe ich noch kurz an Sie weiter. Ist das Thema Sucht tatsächlich eins, was auch auf dem Schirm sein sollte?
Also sicherlich gibt es, also dazu haben wir auch unterschiedliche Studien und die benutzen wir auch, wenn wir uns den Schülerinnen das im Unterricht, dem Thema im Unterricht widmen. Und natürlich fällt uns da auch auf, dass einige Schülerinnen beispielsweise sagen, ja, ich verbringe bis zu 8 Stunden am Tag nur am Handy, andere Geräte dabei außer Acht gelassen. Und es ist natürlich erschreckend. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum ist das so? Und das sagten Sie eben schon richtig, dass die Konzerne einen großen Anteil daran haben, dass wir so lange auf Instagram, auf Facebook verbringen. Und da ist mein Vorschlag einfach, den Ball zurück an die Konzerne zu spielen. Wir wissen, dass es relativ schwierig ist, irgendwas von den Konzernen zu wollen, aber vielleicht auch ein Gesetz, das eben verhindert werden soll. Das haben wir ja so ein bisschen verschiedene Versuche gesehen, dass Gesetze versuchen, die Macht von Medienkonzernen einzugrenzen, dass da auch nochmal so eine Zukunftsidee vielleicht ist, dass da verhindert wird, dass die Jugend einfach nur zu Zombies vielleicht verkommt, die einfach nur am Handy sitzen.
Das Thema wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen. Und ich danke Ihnen, Herr Müller, dass Sie unserer Debatte am Schluss noch diesen sehr wichtigen Dreh gegeben haben. Der Dank geht an alle, die angerufen haben oder eine Mail geschickt haben. Ganz besonders aber an Julia Schmengler, medienpädagogische Beraterin im Medienzentrum des Landkreises Cuxhaven und Lehrerin in Niedersachsen. Und an Michel Wicke, Politikstudent an der FU Berlin und Trainer bei Understanding Europe Germany. Danke für diese Sendung, danke für die Debatte. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.